Lesepause.
Also erstmal freue ich mich, dass ihr heute alle hier seid und dass auch so viele schon von zu Hause die Lesepause verfolgt haben. Ich habe euch heute eine Kurzgeschichte mitgebracht aus einem Buch von Michael Ende. Da sind ganz viele kleine Kurzgeschichten drin und ich hoffe mal, euch gefällt die, die ich für euch ausgesucht habe. Die Geschichte heißt Genau genommen und fangen dann mal an. In unserer Familie haben alle Mitglieder, vom Ältesten bis zum Jüngsten, dieselbe kleine Schwäche. Das Lesen. Kaum einer von uns ist je dazu zu bewegen, sein Buch aus irgendeinem Grunde für einen Augenblick beiseite zu legen, um etwas anderes, Dringendes oder Unaufschiebbares zu erledigen. Das soll nicht heißen, dass dieses Dringende oder Unaufschiebbare überhaupt nicht getan wird. Wir finden nur, dass es durchaus nicht nötig ist, deshalb auf das Lesen zu verzichten. Man kann doch sehr gut das eine tun und das andere dabei nicht lassen, nicht wahr? Ich gebe zu, dass dadurch mitunter dieses oder jedes kleine Missgeschick vorkommt. Aber was macht das schon? Der Großvater sitzt, sagen wir mal, in einem bequemen Ohrenbackensessel, raucht seine Pfeife und hat ein Buch in der Hand. Er liest. Nach einer Weile klopft er seine Pfeife in den Aschenbecher aus, der vor ihm auf dem Tischchen steht. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht sein richtiger Aschenbecher, sondern eher eine Blumenvase. Durch den Klang erinnert sich der Großvater dunkel daran, dass er schon längst seine Hustenmedizin hätte nehmen müssen. Also greift er nach der Blumenvase und trinkt sie aus. Hm, brummt er, der Kaffee ist heute aber besonders schwarz, nur leider kalt. Die Großmutter sitzt, sagen wir mal, in der anderen Zimmerecke, auf dem Sofa. Sie hat eine Brille auf der Nase und klappert mit ihren Stricknadeln. Auf ihrem Schoß liegt ein dickes Buch, darin liest sie. Sie strickt und strickt, was strickt sie wohl? Einen Strumpf natürlich. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich kein richtiger Strumpf, sondern eher eine Art wollene Riesenschlange, die sich schon über den Boden quer durch das ganze Zimmer ringelt. Während die Großmutter umblättert, wirft sie einen kurzen Blick über den Rand der Brille hinweg auf das Ungetüm und murmelt, da hat es, scheint mir, schon wieder einmal bei uns gebrannt. Aber die Feuerwehr sollte trotzdem nicht einfach ihren Schlauch bei uns herumliegen lassen. Der Vater ist Porträtmaler. Er steht, sagen wir mal, in seinem Atelier vor einer Wand und malt das Bild einer vornehmen, reichen Dame. Diese Dame sitzt vor ihm auf einem Postament, trägt ein entzückendes Blumenhütchen auf dem Kopf und hat ihren Mops auf dem Schoß. Der Vater malt mit einer Hand, denn in der anderen hält er ein Buch, in dem er liest. Als das Bildnis schließlich fertig ist, erhebt sich die vornehme, reiche Dame und tritt gespannt näher, um ihr eigenes Konterfei zu bewundern. Es ist ein sehr schönes Bild geworden. Das heißt, genau genommen ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig. Denn der Vater hat der Dame mit dem Blumenhütchen das Gesicht des Mopses gemalt und dem Mops auf ihrem Schoß das Antlitz der Dame gegeben. Deshalb geht nun die Dame ziemlich ungnädig fort, ohne das schöne Porträt zu kaufen. Naja, sagt der Vater betrübt. Geschmeichelt ist es vielleicht nicht gerade, aber sehr ähnlich. Die Mutter steht, sagen wir mal, in der Küche und kocht das Mittagessen. Glücklicherweise hat sie vergessen, die Gasflamme unter dem Töpfchen anzudrehen. Sonst wäre das Essen möglicherweise schon ein ganz klein wenig schwärzlich. In der Hand hält sie nämlich ein Buch, in dem sie liest. In der anderen hält sie einen Kochlöffel, mit dem sie rührt und rührt. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht so ein richtiger Kochlöffel, sondern eher ein Fieberthermometer. Nach einer Weile hält sie sich ans Ohr und sagt kopfschüttelnd, es geht schon wieder eine Stunde nach. So werde ich natürlich nie rechtzeitig fertig. Die große Schwester, sie ist 14, sitzt, sagen wir mal, draußen auf dem Flur beim Telefon und drückt gespannt den Hörer ans Ohr. Telefone sind ja bekanntlich eigens für 14-jährige Schwestern erfunden. Denn ohne Hörer müssen alle 14-jährigen Schwestern der Welt gewiss an Nachrichtenmangel sterben, wie Taucher ohne Atemgerät an Luftmangel. Aber unsere 14-jährige Schwester hat obendrein noch ein Buch in der Hand, in dem sie liest. Trotzdem hört sie natürlich sehr gut, was ihre Freundin ihr alles Aufregendes erzählt. Das heißt, genau genommen hört sie es vielleicht doch nicht besonders gut, weil sie nämlich überhaupt keine Nummer gewählt hat. So ungefähr nach 2 Stunden fragt sie schließlich ganz nebenbei, sag mal, wer ist eigentlich dieser Tüt, von dem du die ganze Zeit redest? Der kleine Bruder, er ist 10, befindet sich, sagen wir mal, auf dem Weg in die Schule. Natürlich hat er auch ein Buch in der Hand und liest. Denn was könnte er während der langen Straßenbahnfahrt Besseres tun? Die Straßenbahn wackelt und rumpelt und fährt hinauf und hinunter und kommt wieder mal gar nicht vom richtigen Fleck. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht die ganz richtige Straßenbahn, sondern eher der Lift unseres Hauses, aus dem der kleine Bruder vergessen hat, auszusteigen. Als er nach einigen Stunden noch immer nicht an der Haltestelle vor der Schule angekommen ist, murmelt er sorgenvoll. Sicher wird mir der Lehrer wieder nicht glauben, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich zu spät komme. Das jüngste Mitglied unserer Familie, das Baby, liegt, sagen wir mal, in seinem Körbchen. Natürlich liest in unserer Familie auch schon das Baby. Es hat wie alle anderen ein Buch in der Hand. Nur, dass es kleiner und leichter ist als die Bücher der Älteren. Ein Babybuch eben. Im anderen Arm hält es ein Fläschchen. Denn seine Aufgabe, die es sehr ernst nimmt, besteht darin, sich gut zu ernähren, damit es groß und stark wird und bald größere und schwerere Bücher lesen kann. Aber genau genommen ist es eigentlich nicht sein richtiges Fläschchen, was es da im Arm hält, sondern eher ein großes Tintenfass. Und es trinkt auch nicht daraus, sondern schüttet sich ab und zu einen Schluck daraus über das Köpfchen. Das macht ihm nichts weiter aus. Nur als schließlich ein dicker Tintenklecks auf die Seite tropft, wo es gerade liest, beginnt es plötzlich zu schreien. Und es ruft, und ich hoffe, dass niemand bezweifeln wird, dass unser lesendes Baby selbstverständlich auch schon tadellos sprechen kann. Mach doch mal einer das Licht an, es wird ja alles so dunkel. Unsere Katze hat, wie die meisten Katzen, die Aufgabe, Mäuse zu fangen. Ihr Beruf ist ihr Ein und Alles. Deshalb sitzt sie so oft stundenlang, sagen wir mal, vor einem Mauseloch, links hinten im Zimmer neben dem Kleiderschrank. Selbstverständlich hat auch sie ein kleines Buch in den Pfoten. Denn was sollte sie wohl während der langen Zeit des Lauerns Besseres zu tun haben, als zu lesen? Und wer glaubt, dass eine Katze nicht lesen kann, sollte sich nicht wundern, dass sie auch spricht. Sie sitzt also, wie gesagt, vor dem Mauseloch. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich kein richtiges Mauseloch. Während sie liest, haben die Mäuse nämlich sich einfach herumgedreht und ein Stückchen weitergeschoben. Und nun sitzt sie vor der Steckdose. Nach einer Weile fasst sie mal mit den Krallen hinein und die Funken sprühen ihr aus dem Schwanz. Aua, mahnt sie erschrocken. Dieses Buch ist aber wirklich voller Hochspannung. Unser Laubfrosch sitzt, sagen wir mal, in seinem Laubfroschglas. Er hat ein wichtiges Amt. Er soll nämlich das Wetter vorhersagen, indem er auf seine Leiter hinauf oder hinunter klettert. Er erfüllt seine Pflicht sehr gewissenhaft, sofern er nicht gerade liest. Denn es versteht sich mittlerweile wohl schon von selbst, dass bei uns auch der Laubfrosch ein eigenes briefmarkengroßes und wasserfestes Laubfroschbuch besitzt. Darüber, dass ein Frosch, wer liest, auch spricht, verlieren wir jetzt schon kein einziges Wort mehr. Nun ist die Sache nur leider die, dass er eigentlich immer fortliest und insofern seinem Hauptberuf nicht die nötige Aufmerksamkeit widmet. Aber manchmal überwältigt ihn plötzlich sein schlechtes Gewissen und er erinnert sich an seine Pflicht. Um seinen guten Willen zu beweisen, rennt er dann plötzlich los und hastet, immer mit dem Buch in seiner feuchten Hand, die Leiter hinauf. Oder er steigt ebenso eilig und grundlos herab. Das heißt, genau genommen steigt er sie nicht richtig Sprosse für Sprosse abwärts, sondern er tritt ins Leere und purzelt die ganzen Stiege mit ziemlichem Getöse herunter. Wenn ich mich selbst richtig verstehe, quakt er und reibt sich an seinem grünen Schienbein, dann gibt es wohl bald einen Wettersturz. Der Einzige in unserer Familie, der nicht liest, ist ausgerechnet der Bücherwurm, der, sagen wir mal, im 8. Band des großen Brockhaus-Lexikons wohnt. Nein, er liest nicht. Er betrachtet die Bücher ausschließlich vom Gesichtspunkt der Essbarkeit her. Deshalb hat sein Urteil über guten und schlechten Geschmack zumindest in dieser Hinsicht nur einen sehr begrenzten Wert. Und wir anderen betrachten ihn auch nicht als vollgültiges Familienmitglied. Vielleicht fragt nun jemand, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung ich selbst eigentlich zu den übrigen Familienmitgliedern stehe. Ich muss zugeben, dass ich mir darüber nicht ganz klar bin. Das heißt, genau genommen kenne ich die Leute überhaupt nicht. Und unter uns gesagt, ich glaube kaum, dass es sie wirklich gibt. Möglicherweise ist diese ganze Geschichte, die ich hier erzählt habe, nur deshalb so geworden, wie sie nun mal geworden ist, weil ich während des Niederschreibens gleichzeitig ein Buch vor mir liegen habe, in dem ich lese. Und nun kann ich euch nur noch raten, dasselbe zu tun. Das heißt, genau genommen tut ihr es ja schon, denn sonst hättet ihr dies alles hier gar nicht gelesen.